Irene und Joel reisten auf zwei Motorrädern durch Island im Winter. Kurz nachdem sie wieder zurückgekommen waren, nahmen wir diesen Podcast live auf der Messe Motorräder Dortmund auf. Also hört gut zu, wenn die beiden im Podcast Nummer 24/7 berichten, wie sie im Schnee froren, über Eispassagen rutschten und mehrmals vom Sturm umgepustet wurden. Sie erzählen aber auch von ihren Herausforderungen, mit Depressionen und Hochsensibilität zu leben. Hier gehen zwei Menschen wirklich an ihr Limit und noch einen großen Schritt weiter.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Irene Seidler.
Hallo.
Und Joel Golücke.
Guten Abend, Tag, was auch immer.
Über eine Winterreise durch Island bei Schnee und Eis. Und vor allem, ihr seid gerade erst frisch zurückgekommen, ne? Irgendwie vor 2 Tagen oder so?
Genau, vor 2 Tagen gelandet und dann ging es direkt los. Messestand einräumen, Messestand aufbauen. Also direkt Programm.
Ihr seid jetzt im Februar bei Schnee und Eis durch Island gefahren. Warum?
Weil wir es können.
Das ist mal was Besonderes, oder?
Also ich meine, ihr seid schon besondere Menschen. Joel, du bist als Joels Wonderland schon seit einiger Zeit unterwegs, reist sehr viel mit deiner 1250er BMW GS. Und Irene, du bist als Heels on Wheels auch schon lange unterwegs, also machst
genau,
Reisen.
Genau, seit 2008 ja. Reise ich und mit Heels on Wheels richtig seit 2015 Charity-Touren aus.
Ja.
Also genau. In dem Fall ist Irene die Erfahrene und ich erst seit 2 Jahren der Neuling. Insofern hat das aber ganz gut gepasst. Also
genau, sag mal ein paar Worte zu Heels on Wheels. Ihr habt auch einen Stand hier nebenan, ne?
Genau, wir haben in Halle 5 einen Stand und Heels on Wheels ist ein Charity-Projekt. Wir sammeln mit verschiedenen Sachen Spenden. Eigentlich bin ich Fahrsicherheitstrainer, unter anderem ein bisschen Rennstreckeninstruktor. Aber alles, was hinten runterfällt, da machen wir Workshops, verladen, langsam fahren, rangieren. Und einmal im Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr zweimal im Jahr machen wir eine Charity-Tour. Und die erste Tour war jetzt dieses Jahr Februar in Island. Spenden sammeln, aber daraus wird auch ein Film entstehen, ein ganz besonderer.
Genau, das Hauptthema des Ganzen, warum wir das ja alles gemacht haben, ist, wir wollen Aufmerksamkeit auf Hochsensibilität und Depression lenken. Ich gehe da ja seit 2 Jahren mit meiner Depression offen mit um und finde es wichtig, dass man das offen kommuniziert. Und als Irene mich dann als HSP-Betroffene vor einem halben Jahr etwa gefragt hat, bei dem schönen Treffen in der Eifel,
Habt ihr euch da eigentlich erst kennengelernt? Wir haben uns vor einem halben Jahr ungefähr, ne, in der Eifel zusammen getroffen, gecampt, gezeltet,
genau,
Motorrad
auf
gefahren.
Pegaso-Reisetreffen.
Das ist also noch gar nicht irgendwie so eine Geschichte, die ihr jetzt jahrelang geplant habt und schon eingestiehlt habt, sondern erst vor ein paar Monaten.
Also die Idee, durch Island zu fahren im Winter, ist bei mir 2021 entstanden. Da bin ich im Herbst mit meiner R6 durch Island gefahren. Also R6 kann auch durch Flüsse fahren, funktioniert gut, brennt nicht ab.
R6, so ein Supersportler, so ein Joghurtbecher.
Genau, mein Joghurtbecher, hat sich gut geschlagen. Teile liegen noch auf Island, später mehr. Zumindest die Idee hatte ich, im Winter durch Island zu fahren, schon 2021, weil ich schon da war. Und ich versuche immer so, das Gute und das Sinnvolle und das Nützliche zu verbinden. Und dann habe ich Joel kennengelernt, tatsächlich wirklich kennengelernt beim Pegaso-Reisetreffen. Wir haben uns vorher hier und da mal gesehen, aber wirklich nicht länger. Und dann habe ich gesagt, hey, du kannst Video, du kannst YouTube, du kannst alles Mögliche. Ich kann schrauben und ein bisschen Motorrad fahren und Trainings geben. Lass uns im Winter durch Island fahren, kommst du mit. So fing alles an.
Ja, und irgendwie die 3 Becher Wein vorher haben geholfen. Nein, ich war vorher in Norwegen und Schweden unterwegs auf meiner Community-Gesteuertour und hatte immer den Gedanken, ja, das muss im Winter eigentlich noch viel geiler aussehen. Und dann kam mitten in der Nacht, ich glaube, es war, keine Ahnung, 3:30 oder so, kam Irene mit der Idee um die Ecke und da konnte ich nicht nein sagen. Es passte perfekt.
Und am nächsten Morgen hast du gesagt, was habe ich denn da bloß irgendwie eingewilligt?
Nee, ich glaube, realisiert habe ich das erst, als wir vor Ort waren.
Okay. Du sagtest eben schon, du bist seit 2 Jahren unterwegs. Heißt, du machst immer wieder Touren reist mit dem Motorrad. Und das Motorradreisen ist für dich eigentlich jetzt auch so dein Lebensmittelpunkt, oder?
Ja, vollkommen. Ich war vorher 10 Jahre selbstständig in der Veranstaltungsbranche, habe durch Corona alles verloren, viel Schulden gehabt und habe dann auch 2020 erst meinen Motorradführerschein gemacht. Und dann war so ein bisschen, ja, ich habe nichts zu verlieren, also kann ich auch reisen gehen. Das kann mir hinterher auch keiner mehr wegnehmen, da habe ich für mich was von. Für mich mit den Depressionen kam das genau richtig, das war so dieser entscheidende Punkt, dass ich so am Ende stand und mir gedacht habe, okay, du musst jetzt radikal was verändern. Ja, und dann kamen mir irgendwie diese Flausen mit dem reisenden Kopf, habe alles verkauft, was ich besessen habe, meine Firma aufgelöst und bin einfach losgefahren. Damals noch gedacht, okay, du fährst einfach mal los. Entweder du bist nach 3 Wochen wieder da oder du reist halt 2 Jahre am Stück oder sowas. Dass es jetzt in Etappen geworden ist, finde ich tatsächlich sogar sehr, sehr gut. Weil nach 2-3 Monaten am Stück reisen ist der Kopf voll. Man kann die ganzen Kleinigkeiten, wie ich wache morgens unter Palmen auf, gar nicht mehr wertschätzen. Und wenn ich dann einmal kurz zurückfahre, kurz resette, 2 Wochen und dann wieder losfahre, freue ich mich wieder richtig drauf.
Aufwachen unter Palmen, so stellt man sich das Motorradreisen ja vor, irgendwie Zelt und dann irgendwie am Strand. Jetzt ist aber Island im Winter nochmal eine ganz andere Nummer. Wie habt ihr
Nein,
euch darauf...
da gab es keine Palmen.
Ich habe sie überall gesucht, sie waren nicht da.
Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
Ja, unterschiedlich, sagen wir es mal so. Also letztendlich die große Herausforderung war im Winter die Motorräder irgendwie nach Island zu bekommen. Es gibt eine Fährverbindung von Hirtshals, Dänemark nach Ostisland. Funktioniert von Ende März bis Mitte November und danach nicht mehr. Es hat Gründe, wissen wir jetzt. Die Verschiffung, war ordentlich Recherche. Der Flug später war nicht mehr so die Recherche. Das war so ein Punkt. Dann Technik, was nehmen wir mit? Einmal war Kameraequipment, da kann Joel gleich was zu sagen. Ich habe recht viel, ich habe eigentlich immer recht viel Werkzeug mit für alle Eventualitäten, außer ein Kettenschloss, aber das war auch ganz gut, dass ich es nicht mitgenommen habe. Bei mir war es dann auch persönlich Kältetraining. Viel draußen sein, viel draußen schlafen. Ich bin eh jemand, der ganz viel draußen ist, viel draußen übernachtet. Also ich habe zwar noch 4 Wände, aber ja, man kann ja auch draußen schlafen, ist auch schön. Ne?
Also ihr hattet auch vor, in Island im Schnee bei Minusgraden zu zelten.
Haben wir auch gemacht. Da gibt es auch spannende Bilder von. Im Schneesturm.
War genau. Auch spannend, muss ich dazu sagen.
Ich war mir im Vorfeld nicht ganz sicher, als wir das hier vorbereitet haben. Live-Podcast mit Irene und Joel auf der Bühne in Dortmund, dass ihr überhaupt lebendig hier seid.
Wir haben nichts abgefroren, also super gut. Ich habe noch Alufolie.
Alle Zehen noch dran,
ja,
alle Finger.
Ja, ich habe noch die Alufolie in den Schuhen, also so ein bisschen tricksen geht, aber wir hatten auch super gute Kombis mit, super gute Handschuhe, Windabweiser. Eine R6 kann man auch, da kann man ganz viel rumbasteln, dass es funktioniert. Bei dir die Windabweiser, die haben ja auch gut funktioniert. Und das Problem auf Island ist noch nicht mal die Kälte. Also wir sind bei minus 16, minus 18 Grad gefahren.
Ja.
Das Problem ist aber der Wind. Du hast teilweise Ice Roads und wir reden von Wind, 30 Meter die Sekunde. Ab 28 Meter die Sekunde, das sind ungefähr 120 km/h Böen, dürfen die LKWs und Busse nicht mehr fahren.
Genau, alles was halbwegs größer ist als ein Caddy, fährt eigentlich bei über 28 nicht mehr. Das hat uns keiner gesagt vorher, also haben wir es einfach gemacht.
Du wusstest es nur nicht, ich habe es nicht gesagt.
Ja, okay, ich wusste es nicht. 30 Meter die Sekunde, lasst es sein.
Ja.
Definitiv, okay. Das war gefährlich.
Nochmal zur Vorbereitung. Ich meine, BMW 1250 GS ist ja eigentlich so das, ne, Reisemotorrad, das Perfekte, was schon ausgestattet ist. Ich weiß nicht, du hast Stollenreifen, bist so ein bisschen Offroad erfahren. Also von daher vermute ich mal, dass das bei dir vielleicht gar nicht so viel an dem Motorrad vorher zu machen war. Oder hast du irgendwas vorbereitet?
Also wir haben uns grundsätzlich relativ gut aufgeteilt. Da ja von vornherein klar war, dass wir das als Filmprojekt machen wollen, habe ich die Planung und den technischen Teil der Motorräder in erster Linie Irene überlassen. Wir haben von der Boxerschmiede den Heidenau Scout bekommen. Der erstaunlich gut funktioniert hat.
So ein Stollenreifen, ne?
Genau, das ist ein Standard-Stollenreifen für die GS, ganz normal. Auf einer R6 nicht so üblich.
Genau, dein Rennmotorrad, genau. Passen da überhaupt Stollenreifen drauf? Gibt's das überhaupt?
Also wenn man eine eigene Schlosserei hat, geht das ganz gut, ansonsten wird's teuer. Also wir haben die Stollenreifen draufgezogen. Ich habe 2 Hinterreifen tatsächlich, also vorne wie hinten fahre ich mit Hinterreifen, weil 17 Zöller, naja, findest du nichts Ordentliches. Dann passt das Schutzblech nicht, das kann man dann mit so ein paar Maßnahmen, ein bisschen was dengeln, biegen, Bleche, wie auch immer, hochsetzen und dann funktioniert das. Und Gabelschoner habe ich dann auch noch drumherum genäht. Habe noch Ersatzgabelschoner von Nine mitbekommen, die habe ich zum Glück nicht gebraucht. Also so ein Tag in der Werkstatt ging schon rum und plus Reifen aufziehen mit den Stollen. Und vor Ort auf Island haben wir dann noch die Spikes reingeschraubt. Ich habe vorher 400 Spikes bestellt, 200 pro Motorrad. Eigentlich, also empfehlen kann man die schon von Best Grip, alle anderen taugen nicht wirklich was, habe ich gehört. Und die haben wir dann im Hafen erstmal in mühsamer Einzelarbeit da reingeschraubt. Aber die Wunden in den Händen sind wieder verheilt.
Ich wollte sagen, das gab ordentlich Blasen, denn bei mir war direkt, als wir angekommen sind, die Batterie erstmal tot. Und dann haben wir erstmal von Hand bei Irene die ganzen Spikes reingedreht. 200 Schrauben.
Per Hand oder wie macht man
per
das?
Per Hand haben wir die erstmal reingedreht. Danach hast du ordentlich Blasen an den Händen. Dann habe ich Irene losgeschickt, beziehungsweise ist sie losgefahren. Und hat für mich eine neue Batterie organisiert.
Genau, der schlimmste Berg überhaupt auf der ganzen Tour ist die Ausfahrt vom Hafen hoch in die Stadt. Und das war völlig vereist. Alleine bin ich da hochgekommen, zu zweit sind wir dann irgendwie ziemlich gestruggelt, weil wir die falsche Eisspur gesucht haben.
Ja, also wir sind 20 Meter vom Hafengelände losgefahren und hatten dann unsere erste halbe Stunde Herausforderung vor uns für 100 Meter.
Die erste halbe Stunde Herausforderung hatte ich mit der Batterie. Ich bin natürlich gestartet im Schneesturm. Es gibt ein Bild bei mir am Stand, könnt ihr mal gucken, Schneesturm, siehst du nichts, 5 Meter, oh, ist super.
Und deine Batterie gekauft. Genau, Joels Batterie war erstmal platt.
Genau, 3,1 Volt habe ich nachgemessen, ja. Da war nichts mehr mit Laden. Okay. Also losgezogen, Batterie gekauft, zurück, eingebaut. Du hattest dann einen Akkuschrauber für deine Spikes.
Genau, ich habe mir in der Zeit einen Akkuschrauber organisiert vom Hafenpersonal, habe bei mir die Spikes schon mal eben reingedreht. Das war deutlich entspannter, auch wenn das trotzdem die eine oder andere Wunde verbracht hat, weil die Dinger rutschen andauernd ab beim Einschrauben. Ist ein bisschen ätzend, geht aber relativ gut.
Genau, und dann sind wir losgefahren auf ins wilde Land.
Ja, erstmal quer durch Reykjavik. Da sind wir schon direkt am Anfang gespottet worden, denn die Isländer sind saugut vernetzt, haben wir festgestellt. Und kaum waren wir vom Hafengelände runter, gab es die ersten Fotos bei Facebook von uns.
Hey, wie habt ihr denn eine Route oder ähnliches geplant, dass ihr irgendwelche Orte hattet, wo ihr unbedingt hin wollt?
Es gab zwar schon, also ich war ja schon mal auf Island, es gab schon Orte, die ich gerne sehen würde im Winter. Allerdings war ich auf Island im Herbst und wusste halt, man muss da mit dem Wetter und dem Wind fahren. Du kannst da eine Route planen, da kannst du dich aber ärgern, dass du da Zeit investiert hast. Also es gibt so Points of Interest, wo ich gesagt habe, ja, das wäre schön, wenn wir da hinfahren, aber es muss nicht. Ne? Es gibt manchmal, wir sind zum Beispiel 4 Tage saßen wir im Schneesturm fest, irgendwo oben in den Westfjorden und kamen nicht mehr weiter. Also wenn wir vom Wind reden, ist das wirklich, dass das Vorderrad abhebt und das Hinterrad in die Böschung gedrückt wird, also beziehungsweise in den Schnee. Und dann, das ist dann schon sehr grenzwertig. Also keine Route, wir sind erstmal unten Richtung Süden gefahren, haha, war auch nicht so viel wärmer, schön im dicksten Schnee los, sind bis...
Ich wollte sagen, da hatten wir im Süden auch unsere Rekord-Minustemperatur von minus 16 oder minus 18 Grad.
Genau.
Was sieht man bei minus 16 Grad an?
Viel.
Ja, okay. Joel sitzt hier schon im Norweger-Pulli.
Ja, den musste ich anziehen, weil den haben wir... Wir haben jeder einen Pulli geschenkt bekommen von einem deutschen Auswanderer, dem Michael, wo wir...
Hatten die Mitleid mit euch?
Mit mir auf jeden Fall. Also ich habe immer sehr viel mehr gefroren als Irene, definitiv. Ich bin da aber generell eher der Sommertyp. Von daher lag Island nah im Winter. Es hat aber erstaunlich gut geklappt. Ich habe zwar viele Schichten angehabt, also ganz klar Zwiebelprinzip. Damit ging es gut. Also bei der Fahrt habe ich eher wenig gefroren. Wir haben aber auch stündlich Pausen gemacht, um sich wieder aufzuwärmen.
Und ganz viel heißen Kakao.
Und Hotdogs.
Und Hotdogs.
Die sind großartig.
Also ich bin Vegetarier und trinke keinen Kakao. Also ich hatte gar nicht so viel an. Ich hatte einen Unterzieher, so ein Thermo, einmal Thermowäsche und dann halt die normale Held-Kombi mit Winter-Inlay. Alle Reißverschlüsse zu. Wenn man die auflässt aus Versehen, ist auch nicht so gut, habe ich festgestellt. Hast du auch festgestellt. Ne? Aber das hat ganz gut funktioniert. Also Kombi taugt auf jeden Fall was.
Wie ist es mit heizbaren Handschuhen, Visier oder solchen Geschichten?
Heizbare Handschuhe haben wir zwar zur Verfügung gestellt bekommen. Eine Freundin von uns hatte die noch. Ja, fehlte ein Akku, haben wir nicht mitgenommen. Ich habe noch ein Heizvisier gebaut. Also das Problem ist ja eben Heizvisiere, da musst du den passenden Helm zu kaufen. Also 2 Helme, 2 Visiere ist ja auch blöd. Ne? Also habe ich Heizvisiere selber gebaut. Allerdings haben wir die nicht eingebaut, weil der Wind in Island, du hast auch Schneesturm im Helm. Und bei mir hat das Pinlock-Visier sehr gut funktioniert und du hast einfach so viel Wind im Helm, da kann sich überhaupt gar nichts niedersetzen an Niederschlag. Also
Das heißt, es hat durch den Helm durchgepfiffen, weil das ja so stark war.
Also teilweise hatten wir auch Schneesturm im Helm. Das war immer ganz lustig im Bordfunk. Ey Joel, hast du auch Schnee im Helm?
Ja. Also du siehst nichts mehr, weil du wirklich den Schnee dick im Helm irgendwann hast. Das ist so krass bei dem Wind.
Was machst du denn da? Machst du den auf oder?
Ich hatte also den halb auf Lüftung.
Genau, so ein Spalt auf, das war irgendwann nicht mehr anders möglich. Du kriegst natürlich trotzdem den ganzen Schnee und sowas ins Gesicht. Du hast aber eh nur eine Sicht von 20 Metern, wenn das so windet, weil der ganze Schnee halt durch den Wind aufgewirbelt wird. Und bei dem Wind kannst du nicht langsamer fahren. Also ich habe bei mir war so die Komfortgeschwindigkeit bei zwischen 60 und 80. Langsamer ging nicht, dann hat es mich umgepustet.
Gut, also, die rotierenden Massen bei dir haben dich dann runtergedrückt. Genau. Bei mir allerdings war das Prinzip rotierende Massen und große Verkleidung. Da musste ich immer 50 fahren.
Genau, also normalerweise ist Irene immer vorgefahren. Außer es war sehr windig, dann musste ich vorfahren, weil wir einfach unterschiedliches Tempo fahren mussten.
Wie ist das mit so einem Supersportler im Schneesturm?
Funktioniert gut. Machst dich klein, fährst. Also so eine Supersportler kann wesentlich mehr, als man denkt. Ich reise mit einer Supersportler seit 2010. Es funktioniert. Es ist wesentlich anstrengender. Du hast halt Stummellenker. Ja, ich habe auch ganz viele schlaue Kommentare bekommen. Ich weiß, was ein Superbike-Lenker ist. Danke. Ne? Aber es funktioniert. Ich hatte auch häufiger mal ein bisschen Muskelkater. Einmal hatte ich Muskelkater so ein bisschen leicht. Gut, Rennstreckenerfahrung. Ich bin, glaube ich, auch grundtrainiert. Das passt schon ganz gut. Mit einer Supersportler kann man sehr, sehr viel mehr machen, als man denkt. Ne? Also ich hatte da eigentlich, ich habe einen Sturz weniger auf Eisplatten als du.
Dazu muss man aber sagen, du bist fahrerfahren. Also jemand anderes, weiß ich nicht, ob man das mit einem Supersportler im Winter in Island probieren sollte.
Genau, würde ich nur wirklich erfahrenen Leuten empfehlen. Wenn jemand sagt, ich möchte mit einer Supersportler durch Island fahren, geht einmal in so ein Geröll, in ein Offroad, in irgendeinen Enduro-Park mit einer Supersportler. Das hilft unfassbar viel, weil wenn ihr auf Schneedecken fahrt, fühlt sich das an, als ob man auf weichen Sand fährt. Ne? Auf Eis hat das ungefähr die gleiche Haftung, wie wenn du komplett auf einer glatten Steinwand fährst. Ne? Also einfach mal in Enduropark, einfach mal gucken, was kann man da machen. Eisplatten muss man auch leicht anlupfen. Wheelie-Training, also das hat bei mir auch sehr viel geholfen, nicht nur im Iran, sondern auch in Island jetzt. Ne? Anlupfen, rüber, fertig. Ne?
Bei den Eisplatten, was Irene gerade sagt, ist gerade in den Orten das größte Problem, wie Schlaglöcher auch entstehen. Du hast auf Island eine dicke Eisschicht auf der Straße. Die ist gerne mal 10 cm dick.
Und das sind normale Straßen oder Offroad-Straßen?
Also in erster Linie da, wo wir mit den Motorrädern unterwegs waren, waren es normale Straßen, die halt aber dick übergefroren waren. Wenn es geschneit hat, ist auch noch Schnee on top, dann siehst du gar nichts mehr davon. Und wenn du dann aber diese Schlaglöcher im Eis hast, und du versuchst quer gefühlt über eine Bordsteinkante zu fahren. Ich glaube, da weiß jeder, dass das nicht ganz so einfach ist. Und wenn das halt noch nicht mal ein Bordstein ist, sondern auch noch eine Eisplatte, dann ist das auch noch ordentlich glatt.
Das heißt, du musst ja auch noch den Winkel suchen, wie du jetzt darüber fährst, damit du nicht wegkippst zur Seite.
Ja. Wenn du dann aber Seitenwind hast, da kannst du wirklich nur Füße runter wie auf Skiern und dann gucken, dass du das Motorrad gegen den Wind hältst. Genau, also der Wind ist wirklich brutal auf Island.
Fahren da eigentlich normale Autos?
Manchmal.
Also es sind viele ganz große Pickup-Trucks oder sowas, so wie man es aus den USA auch kennt. Das sind die, die in erster Linie da fahren. Natürlich in den Orten hat man auch immer mal wieder normale Autos, aber eigentlich auch kein Auto ohne Spikes.
Das heißt, die Autos fahren da auch mit Spikes wegen, um da eben halt auf diesem Eis nicht ständig ins Rutschen zu
kommen. Genau, die würden sonst auch nicht vorwärts kommen. Ja. Also bei den Pickup-Trucks reden wir von Trucks, da gucke ich mit der Nasenspitze gerade über die Motorhaube. Da gibt es auch Bilder.
Gibt es ein sehr schönes Bild von, ja.
Genau, wenn ihr mal Bilder von Heels on Wheels seht, schaut euch das an, vor allem der große Gepäckberg, der bei dir hinten so drauf ist, weil du hast ja nicht so das klassische Gepäcksystem, Alu-Koffer wie Drell, sondern du packst einfach hinten alles drauf.
Genau, also ich habe ein Softpack-System von SVMotec drauf, das funktioniert super. Die hat mir auch vor viel Schlimmem bewahrt, mir ist die Kette gerissen auf der Route.
Da müssen wir gleich auch nochmal drauf sprechen, zum Sprechen kommen. Da reißt plötzlich die Kette.
Kette ist bei 90 gerissen und Gegenwind. Supergeile Geschichte. Zumindest die Softbacks haben einfach den Kettenschlag abgefangen. Sonst wäre es einmal durch und bei mir wahrscheinlich am Bein lang. Gut, die hat mich am Bein auch getroffen, aber ist nichts passiert. Und ist hinten rausgeflogen, hat Joel nicht getroffen. Also dieses Gepäcksystem hat echt viel, viel bewahrt und es funktioniert super. Damit fahre ich das war schon auf 4 Kontinenten mit mir.
Ja, ich muss da echt sagen, herzlichen Dank an SVMotec auch nochmal, die uns da auch unterstützt haben mit dem bei mir Koffersystem. Was ich dann noch ein bisschen modifiziert habe, weil ich ja in erster Linie Kamera-Equipment dabei hatte, habe ich so Fotokoffer, so Hartschalenkoffer noch auf meine Koffer on top gepackt, wo die Kameraausrüstung in einem Schaumstoff-Inlay vernünftig gelagert ist, dass selbst wenn man umfällt und so weiter, das Ganze ist ordentlich isoliert dadurch, denn auch Temperaturen bei minus 10 Grad und weniger ist halt nicht so geil für das ganze Equipment.
Genau, machen da nicht auch Akkus schlapp? Also ja, wenn schon die Batterie vom Motorrad da Probleme macht, machen wahrscheinlich die ganzen Akkus bei Kamera etc. auch Probleme, ne?
Also man merkt das im Winter ja normalerweise schon mit dem Handy oder mit einer GoPro oder sowas, dass sie auf einmal nur noch eine halb so lange Laufzeit hat und das bei vielleicht minus 2, 3 Grad. Alles ab minus 10 Grad wird eine Herausforderung. Wenn die Akkus einmal so kalt werden, sind die hinüber. Dasselbe allerdings auch mit Speicherkarten. Also meine ganzen Aufnahmen und so weiter, die ich gemacht habe, wenn die SD-Karte unter minus 10 Grad kalt wird, sind die Aufnahmen weg. Das ist wie formatiert.
Was hast du gemacht?
Die SD-Karten in erster Linie am Körper getragen und eine Riesenkiste so Handwärmer mitgenommen.
Genau, ich weiß gar nicht, deine Bestellliste war sehr spannend, Handwärmer. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie viel, 100 Stück.
Und die goldene Regel, die man ja kennt, wenn man im Offroad unterwegs ist, im Gelände unterwegs ist, wie, du sagst schon, ne, das ist so ähnlich wie im Sandfahren oder im Schlammfahren oder so, ist ja möglichst wenig Gepäck, ne, wenig dabei haben. Und ihr nehmt Camping-Equipment, Kameras, also wirklich das, was also schwer ist, was viel Platz wegnimmt.
Eine R6 kommt gar nicht vom Fleck, wenn du nicht mindestens 30 Kilo hinten drauf lädst. Das habe ich schon versucht, ich war schon öfter mit der im Steinbruch. Also die ist so kopflastig, die braucht Gepäck, ne.
Das hast du nur mit Absicht gemacht, ne?
Unter anderem. Meine oberste Tasche war aber auch nur Erste Hilfe. Von Israeli-Bandage über Tourniquet, über Wundnahtstreifen, alles Mögliche. Das, was du hast, brauchst du nicht. Also wir mussten noch niemanden verarzten.
War gut. Okay, lass uns nochmal zurück zu dem ersten Tag, wo ihr angekommen seid und wo ihr die ersten Meter, du hattest endlich deine Batterie, beide Motorräder laufen, ihr müsst diesen komischen Berg hoch. Wie ist das, plötzlich bei Schnee und Eis zu fahren? Ich stelle mir das sehr kippelig vor.
Naja, Augen zu und durch. Das rappelt so ein bisschen.
Sagt
das ist
Irene.
Letztendlich ist vieles festgefahren.
Also jeder, der mit einem Straßenmotorrad gerade als Fahranfänger vielleicht mal auf Schotter zugefahren ist, der weiß, das könnte rutschig werden. Und das hat man im Kopf dabei. Ich weiß, ich fahre mit einem Motorrad, was ich nicht halten kann, wenn es eine gewisse Schräglage erreicht im langsamen Tempo, fahre ich über Eisflächen. Das ist erstmal ein Gefühl, du weißt, das könnte alles rutschen. Da ich jetzt zum Glück mittlerweile ein bisschen Offroad-Erfahrung habe, habe ich keinen Stress mehr damit, dass mal das Hinterrad rutscht oder sowas. Und auch wenn das Vorderrad mal ein paar Zentimeter überrutscht, das ist okay, das kann man abfangen, da weiß man, wie man reagieren kann. Aber es fühlt sich erstmal komisch an, ich habe mich langsam rangetastet. Nach einer Woche war es ganz normal wie Straße fahren.
Die größere Diskrepanz waren Eisflächen. Wenn du normal mit Schuhen über Eisflächen gegangen bist, ich habe mich, glaube ich, zweimal richtig böse hingelegt, mir ordentlich den Rücken verknackst beim Zu-Fuß-Laufen. Du fährst mit dem Motorrad, es ist viel einfacher, weil du die Spikes drin hast. Du fährst einfach ganz normal, kannst ordentlich bremsen. Das ist erstmal so eine Diskrepanz, die das Gehirn aufbaut oder das Eis. Ne? Aber es funktioniert super. Am Ende haben wir es einfach so gemacht, dass wir vom Tanken bis zur Bezahlsäule eigentlich immer nur mit dem Motorrad gefahren sind. Wo ja. Jeder normale Mensch sagt, das ist kürzer als dein Motorrad. Geh doch. Nein.
Also da sind auch Tankstellen, das ist... Wenn du so eine Tankstelle in Deutschland siehst, wird keiner mehr tanken gehen. Weil das ist einfach nur eine spiegelglatte, große Eisfläche. Das ganze Tankstellengelände. Und da kannst du echt nicht drauf laufen. Und das ist nicht so Eis wie in Deutschland oder sowas, wo du einfach vorsichtig läufst. Das ist hüppelig und wellig. Du rutschst kontinuierlich weg. Mit dem Motorrad, dann geht's.
Aber so. Da empfehle ich die modernen N1-Tankstellen. Dann kannst du nämlich direkt neben dem Zapfhahn die Karte reinschieben. Supergeil.
Okay, das merke ich mir. Aber jetzt halt mal ganz, ganz ehrlich. Wie oft habt ihr euch am ersten Tag hingelegt?
Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Der Wind oder wir selber?
Wie oft lagt ihr mit den Motorrädern auf der Seite?
Am ersten Fahrtag beide einmal.
An den nahezu gleichen Stellen?
Genau, im Abstand von 3 Metern. Also wir wollten an eine Tankstelle reinfahren, rechts abgebogen, Irene ist vorweggefahren und dann kam auf einmal an dieser Tankstellenauffahrt eine etwas tiefere Schneeschicht. Das war weich, tauchst du ein, dann liegst du da. Ich wollte auf der Eisfläche noch nicht so richtig bremsen, dachte, ich fahre dran vorbei, fahre genau davor rein, lag dann da auch. War ein schönes Bild.
Letztendlich hat der Wind häufiger unsere Motorräder umgeschmissen. Also wir kamen mal um die Ecke, da liegt deine Maya auf der Seite, ich komme um, oder wir haben irgendwo eingecheckt, du steckst den Kopf aus der Tür, guckst wieder rein, sagst, oh, Ronja ist umgekippt. Also der Wind schmeißt die Motorräder um, ob über den Seitenständer oder andersrum, ist egal. Aber ich meine, da fliegen ja auch ganze Camper um. Also
ich wollte gerade sagen, also man muss bedenken, mein Motorrad wiegt 450 Kilo mit vollem Gepäck. Ich habe sie vom Fahrwerk komplett hochgefahren, damit sie so schräg wie möglich steht. Dementsprechend eigentlich echt schwer umzuwerfen. Bei dem Wind ist das aber gar kein Problem. Das wird einfach umgepustet, das passiert hin und wieder.
Aber das ist ja auch sehr anstrengend, irgendwie so eine 400 Kilo Karre wieder aufzustellen.
Ja, zwei Mann, zwei Ecken. Aber das Lustige
ist... Obwohl, dann friert man nicht mehr, ne?
Genau,
dann,
ja gut, war eh kein, also danach schwitzte er. Und wir hatten ständig Leute, die uns geholfen haben. Also wenn man sich gepurzelt hat oder allein wenn das Motorrad da lag, weil der Wind es umgeschmissen hat, irgendwer kam immer und hat mitgeholfen. Ich musste bei mir immer das Gepäcksystem abbauen, weil das war natürlich der Schwerpunkt zu hoch. Also bei mir bin ich auch mit über 350 Kilo ungefähr gefahren. Der Schwerpunkt ist zu hoch, Gepäcksystem ab, aufrichten, Gepäcksystem wieder drauf. Und dann, wenn du im Schneesturm liegst, dann findest du nach zwei Minuten, drei Minuten, was die Aktion gekostet hat, wo ich da auf Eis, ich bin einmal auf Eis weggerutscht, ich wollte ein Video von Joel machen, auf Eis weggerutscht, lag ich auch da rum. Ne? Innerhalb von drei Minuten hat der Schneesturm meine Teekanne weggeschneit.
Ja, also die lag im Schnee und es war so windig da, dass wir einfach diese silberne Teekanne nicht mehr gesehen haben.
Wo habt ihr die erste Nacht übernachtet?
Tatsächlich im Hotel, wo wir angekommen sind. Also da haben wir zwei Übernachtungen gebucht. Und zwar war der Hintergrund, wir mussten noch ziemlich viel umladen und umpacken. Das Hotel hat uns erlaubt, dass wir Sachen, die wir zu viel mit hatten, dort lagern durften. Wir wussten nämlich nicht, ob wir von Held die Kombi bekommen oder nicht und haben dementsprechend schon Klamotten vorgeschickt. Aber es ist ja schwachsinnig, mit zwei Kombis loszufahren. Also lässt du dann eine da und noch so ein bisschen Kleinkram. Genau, und da haben wir dann, also die erste Nacht war tatsächlich im Hotel.
Und wenn man so am nächsten Morgen aufwacht, realisiert, ich bin irgendwie nicht zu Hause, ich bin auf Island, da ist das Motorrad, ich bin gestern schon mal umgefallen. Habt ihr nicht den Gedanken gehabt, irgendwie, ach nee, weißt du, ich glaube, ich bleib lieber hier?
Das ist ja ganz normaler Alltag. Also, ist ja bei mir tatsächlich gar nichts Neues. In den letzten zwei Jahren, ich bin andauernd unterwegs, mein Motorrad fällt auch andauernd um. Also,
mach ja, mal gut,
ist ein bisschen kälter jetzt, aber...
Okay, das persönliche Workout, mal wieder das Motorrad aufzuheben. Hattet ihr denn so ein Kommunikationssystem, dass ihr euch zwischendurch auch...
Anderthalb Funk hatten wir. Also wir haben zwei Kommunikationssysteme bekommen. Bei mir ist aufgrund der Eiseskälte dann irgendwann das Mikrofon ausgefallen und hat dann nur noch eher schlecht als recht funktioniert. Nichtsdestotrotz kann man ja kommunizieren. Also der Blick auf die Pferde, da stehen immer ständig Pferde in Island, ne? Pferdegulasch, Pferdewurst oder direkt ein Pferd zum Händewärmen. Ne?
Also Irene hat mir etwa 40.000 Mal am Tag in den Ohren gelegen, dass sie das Pferd doch bitte mitnehmen möchte. Und es standen überall Pferde. Sie hat es bei jedem erzählt.
Wie sieht es auf Island aus, wenn man jetzt wirklich rausfährt und im Winter unterwegs ist?
Weiß.
Ziemlich weiß. Also das, wenn jemand von euch schon mal in Island war, was man so kennt als grüne Flächen oder schwarze Flächen, dieses typische Lavagestein, das ist alles komplett weiß. Wenn es anfängt zu tauen oder ein richtiger Sturm kommt, dann wird es schon mal grau, ne? Ist der Schnee halt weg. Das war es dann auch großartig. Also weiß, weiß und nochmal weiß. Dann hat man ein bisschen Meer auf der einen Seite, ein bisschen Black Beach auf der anderen Seite, manchmal auch schwarze Straßen. Das ist dann nicht immer Asphalt, dann freust du dich, juhu, klarer Asphalt. Dann gehst du mal mit dem Fuß beim Fahren runter und denkst dir, Eis und fährst einfach weiter.
Es gab nach einigen Fahrtagen eine Situation, wo ich ziemlich am Ende war. Mental in erster Linie, weil es einfach schon alles sehr, sehr anstrengend ist, auch mental mit der Filmerei und so weiter. Dann das Zelten dazu. Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen. Ich habe selten mehr als 4 Stunden geschlafen pro Nacht. Und da war irgendwann dann der Punkt, dass wir im Dunkeln unterwegs waren. Bei mir beschlug das Visier immer mal wieder. Im Dunkeln wurde es auch immer kälter und dann ist es auch
immer
gefroren.
Da ist auch länger dunkel, oder?
Ja, aber ja, es ist erstaunlich viel hell auch. Also ich habe mit weniger Helligkeit gerechnet. Und dann waren wir irgendwann in der Situation, dass ich nichts mehr gesehen habe und einfach nur noch Irenes Rücklicht hinterhergefahren bin. Habe nur noch so halb erkannt, dunkle Straße könnte Teer sein, könnte auch Grande Brücke oder sonst was sein oder weiße Straße. Das ist, ich weiß, dass es glatt oder es könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit glatt sein. Aber rechnen tust du halt immer mit. Das war halt extrem anstrengend. Da bin ich dann mental auch irgendwann zusammengebrochen.
Das stelle ich mir als eine sehr, sehr hohe Belastung vor. Schon so ist ja 4 Stunden Schlafen wenig und das, was du beschreibst, mit dem Unterwegssein, nicht zu sehen, wo fahre ich eigentlich gerade hin, sich nicht orientieren zu können und immer die Ungewissheit, was ist das für ein Untergrund? Wie seid ihr auch damit umgegangen?
Also für mich war es immer wichtig, die Kommunikation zu halten. Und da war es halt natürlich ein ganz großes Problem, dass das Mikro bei mir ausgegangen ist, weil ich halt einfach nur noch gestikuliert habe, immer versucht habe, irgendwie von dir Sätze zu hören, sobald ich wusste, es wird kürzer. Das war ja nicht nur an dem Tag, auch sonst, wo ich wusste, es wird nur noch einsilbig, schnell eine Tankstelle anfahren, schnell irgendwo rein, irgendwie aufwärmen, was trinken. Ne? Und das ist natürlich extrem ungünstig, wenn ich keine Kommunikation habe, aufgrund Kommunikationssystem kaputt. Ne? Das war halt geschuldet der Temperatur, denke ich.
Da ist aber auch wieder das, was wir mit dem Film ja auch zeigen wollen, dass man sich Tools sucht, um zum einen mit einer Depression umzugehen, um mit mentalen Hürden umzugehen, wo wir dann irgendwann dazu übergegangen sind, ich hau mir auch aufs Navi den Zielort und dann weiß ich, okay, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Dann kann ich für mich abschätzen, schaffe ich die 20 Minuten oder brauche ich noch eine Pause? 20 Minuten hört sich echt nach nichts an. Bei über minus 10 Grad und du bist schon den ganzen Tag unterwegs, können 20 Minuten echt lange werden. Und da ist wirklich das A und O, wo wir beide aufeinander zählen mussten. Wenn der eine nicht mehr kann, muss das klar kommuniziert werden. Weil gehst du über deine Grenzen in dem Moment, kann das einfach echt gefährlich werden.
Genau, deswegen brauche ich auch immer die Kommunikation zu dir. Manchmal habe ich auch gesehen, der Joel steht neben dir wie so Typ 7. Ne? Kennst du die Aussage, du musst geknuddelt werden?
Ne? Ja.
Ich weiß gar nicht, also das war sehr lustig, Joel steht da rum und du siehst genau, der hat Gedankenkreise über sich noch und nöcher und du bist in einer riesen Touri-Gruppe und alle wollen ein Foto von deinem Motorrad machen und ich spring einfach Joel an mit, du musst geknuddelt werden einfach und danach hast du wieder einiger, du musst geknuddelt werden und danach guckt er eigentlich immer wieder ganz gut, also wenn ihr einen Joel seht.
Wenn er gleich hier von der Bühne runterkommt, wisst ihr Bescheid.
Aber das war auch eigentlich, glaube ich, ein gutes Tool, um dich manchmal so aus den Gedankenspiralen rauszuholen. Auch wenn es dich manchmal genervt hat, aber das war mir egal. Na, also das war immer so Feedback und mental für dich wusste ich, okay, gut, du bist ziemlich krass an der Grenze. Für mich war es mental sehr anstrengend abzuschätzen, geht's noch, geht's nicht. Und Island ist ja nicht so, dass man alle 10 Kilometer irgendwo ein Dorf hat oder ein Haus oder ein Café, wo man einkehren kann. Da, wo du richtig mental down warst, das war eine Etappe, da war 70 Kilometer Niemandsland, also gar nichts, weder ein Hotel noch ein Haus, da standen 3 Pferde rum. Ne? Was willst du mit dem Pferd? Kannst du auch keinen Kakao trinken. Ne? Und das war wirklich so eine Etappe, wo man sagt so, die war schon gut, hart.
Wir hatten an dem Tag auch schon ordentlich Kilometer gemacht. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, es geht nicht mehr. Hab das kommuniziert, wir haben dann auf der Straße einfach angehalten. Die Busfahrer waren da nicht ganz so begeistert von, aber das war dann auch egal in dem Moment.
Deutsche Reisegruppe, die uns vorbeigefahren ist und uns im Hotel dann, im gleichen Hotel, wo wir eingeschickt haben, waren die auch angesprochen haben.
Da haben wir dann gestanden und hatten geguckt, okay, da kommt wieder eine Tankstelle oder ein Hotel. Das waren, ich weiß nicht, 20 Kilometer noch. Es fühlte sich an wie 3 Stunden. Das war unfassbar anstrengend, dieses Stück.
Gut, das war der Tag, wo du auch nur mein Rücklicht gesehen hast, wo es dann so auf einmal ganz komische stählerne Brücken gab.
Ja, das erste Mal so eine Behelfsbrücke, so sehen die Dinger auf jeden Fall aus. Weiß nicht, mit Riffelblech oder sowas. Also, wenn du das erste Mal da drüber fährst und dann siehst du noch nicht mal was.
Ich habe dich auch nie vor irgendwas gewarnt. Ich habe mir gedacht, wenn du das nicht weißt, mach den nicht heiß, fahr drüber. Ne? War super.
Da man ja eh die ganze Zeit damit rechnet, dass es glatt ist, kannst du auch einmal drüber fahren. Ja. Das wird schon gehen.
Ihr macht ja daraus einen Film. Und ihr wollt das ja auch, oder habt das auch schon direkt von Anfang an, als ihr dieses Projekt geplant habt, gesagt, wir wollen offen das ansprechen, das Thema Hypersensibilität und Depression. Irene, du bist hypersensibel.
Genau.
Kannst du irgendwie beschreiben, was das bedeutet für dich?
Das ist keine Krankheit, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, ein paar andere Hirnstrukturen, läuft aber ganz gut. Man kann sich, also wenn man es richtig lebt, kann man es wirklich nehmen, um wirklich viele Aufgaben gut zu meistern. Also ich arbeite als Motorradtrainer, ich kann innerhalb von einer Sekunde ziemlich genau einschätzen, wer fühlt sich wie, war es irgendwem zu schnell, zu langsam, wie auch immer. Auch wer spricht wie, den Menschen muss ich nicht groß lang kennen. Zu Joel zum Beispiel, wir kennen uns gar nicht so wirklich, ne, muss man ehrlich sagen. Ne? Wer spricht wie, ich kann es rausfiltern. Auf der anderen Seite messen zum Beispiel, wenn Riesentrubel ist, Lichtreflexe, wie auch immer, das führt dann bei mir schon zu absoluter Overflow-Sprachaussetzern, wie auch immer, einkaufen zum Beispiel. Je nachdem, in welchen Laden ich einkaufe, danach gehe ich erstmal eine halbe Stunde schlafen. Zahnarzt, Zahnreinigung, tut nicht weh, ist bei mir aber so ein Overflow. Ich gehe nach Hause, bin eine Stunde erstmal weg, muss ich halt dementsprechend auch meine
Termine... Weil die Eindrücke auf dich viel stärker wirken.
Genau, weil es teilweise bis zu körperlichen Schmerzen geht. Also als Beispiel Martinshorn und das Blaulicht dazu, das passende, das stellst du mich eine Minute daneben, mir wird so übel, ich kann nichts dagegen tun, außer nochmal zu gucken, was ich gefrühstückt habe. Also das sind so die Auswirkungen, aber es ist halt nicht nur negativ, man muss halt, das möchten wir auch in dem Film zeigen, man muss halt gucken, wie der beste Weg damit ist, weil es hat super viele Vorteile, ne? Also man kann auch sehr effizient sein, ne, wenn es eine gute Umgebung ist, ne? Zum Beispiel Island. Island für mich, ich liebe die Kälte, der Wind, die schroffe Natur. Das war für mich einfach nur purer Luxus, in Island unterwegs zu sein. Frieren war für mich nicht, aufgrund von Kältetraining. Ne? Und Joel gut einschätzen können. Gut, du hast mich auch gut eingeschätzt. Du musstest mit meiner Hyperenergie auch noch umgehen. Ne?
Also ganz krass dabei ist halt, die Depression war bei mir in dem Moment voll da. Und wir hätten nicht unterschiedlicher sein können in diesen 4 Wochen. Was natürlich manchmal auch nicht ganz einfach war, definitiv, weil da, wo ich einen Moment länger brauche oder einfach gerade ein bisschen ruhiger bin, da dreht sie gerade voll auf. Weil da, wo sie aufblüht, zieht es bei mir eher runter. Und das war natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, was wir aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ganz gut gemeistert haben. Denn, also, wir sitzen hier beide noch.
Genau. Wie ist das in Island im Schnee und Eis zu zelten? Kann man da einfach auf einen Campingplatz gehen und sagen, guten Tag, habt geschlossen. Ihr noch was frei?
Also du guckst einfach, wo Platz ist am Ende. Also uns kam auch kein Isländer komisch, außer, also es gab eigentlich immer sehr viel bewundernde Worte, dass wir da zelten.
Jetzt Wildcamping, also, oder wie?
Genau,
ja. Bewundernde Worte sind aber, seid ihr bescheuert?
Genau.
Also das konnte keiner recht glauben.
Also wir hatten Parklücken meistens.
No? Ja, einmal ich glaube, Godafoss-Wasserfall. Da haben wir auf dem Parkplatz tatsächlich, auf so einem Schotterparkplatz, direkt mit Wasserfallblick gezeltet. No. Was an sich ziemlich cool war. Konnte abends noch schön spazieren gehen und die Nacht genießen. Hab dann noch in so einem Kassenhäuschen meine Nudeln gekocht. Das war ein bisschen windgeschützt wenigstens. Sonst, das Nudelnkochen hat 2 Stunden gedauert. So windig war das. Und ich habe alles versucht, diesen Kocher irgendwie windgeschützt aufzustellen. Hat trotzdem gedauert. Morgens war es dann ordentlich windig und das zweite Mal waren wir auf einem Parkplatz in Wick.
Genau.
Direkt mit Meerblick.
Mit Meerblick,
auch traumhaft schön. Saukalt, keine Heringe im Boden. Das war schon alles sportlich. War mein Zelt eigentlich nicht so für ausgelegt bei dem Wind. War schon kuschelig.
Morgens kam der Schneeschieber, hat uns noch richtig schön zugeschoben, 6:30 Meter Schnee, und denkst du so, ja, gleich muss das Motorrad da irgendwie rauskriegen. Weil die Motorräder haben als Zeltheringe fungiert. Wir haben das Zelt an unseren beiden Motorrädern festgemacht.
Es ging halt nicht anders, genau. Ich versuche das normalerweise zu vermeiden, weil wenn dir das Motorrad dann noch aufs Zelt fällt, wir haben die so geparkt, dass selbst wenn sie umfällen, sie uns nicht erschlagen. Ganz wichtig. Aber dann wirst du wirklich 6:30 wach, weil du denkst, der Schneeschieber, sieht er mich? Sieht er uns hier in diesem Zelt? Man hat auch nur gesehen, okay, es hat auch ordentlich geschneit die Nacht. Das heißt, die Ausgänge waren komplett mit Schnee bedeckt. Ja, schiebt er uns mit weg oder haben wir Glück?
Der hat nur freundlich gehupt, dass wir wach wurden. Ne? Aber also letztendlich, Zelten geht auf Island, um deine Frage zu beantworten. Im Winter Campingplätze geschlossen. Kommt ja auch sonst kein Deutscher mit einem Motorrad um die Ecke, ne?
Wäre eher ungewöhnlich. Und ihr habt es gerade schon erwähnt, deine Kette ist zwischendurch gerissen. Wieso reißt eigentlich eine Kette? Weil
ja,
ich würde dir jetzt nicht zutrauen, dass du jetzt mit so einer alten Kette unterwegs warst, die einfach durch war. Das wäre jetzt nicht dein Ding, ne?
Die Kette ist gerissen, zum Glück niemanden erschlagen. Joel hat die eingesammelt. Ich habe mir dann den Bruch angeguckt, das war ein ganz untypischer Kettenriss. Also ich kenne gerissene Ketten von der Rennstrecke. Da kommt dir so eine Schlange entgegengeflogen oder die erschlägt direkt das ganze Moped mit Fahrer, wie auch immer. Aber der Bruch, das war kein Bruch, wie man es kennt. Ich habe später mal genau geguckt und mich auch mit dem Isländer gestern noch unterhalten. Wir haben auf den Ketten immer Nummern drauf, 525, ne? Also gibt da 520er, 525er Ketten, wie auch immer. Da reicht es, dass das Wasser, das getaute Wasser, wenn die Kette sich bewegt, Wasser warm, also Bewegung warm, Wasser, dass sich das Wasser reinsetzt, dann kommt der Frost, minus 20 Grad, wie auch immer, dehnt das auf. Das macht, beim ersten Mal macht das nichts, aber irgendwann nach 10, 20 Mal ist das so, dass es halt Mikrorisse gibt, dann geht das Wasser in die Mikrorisse und dann reißt es die Kette.
Also dieser Effekt, den man so vom Asphalt kennt, dass genau, ne, Kälte, Eis und so irgendwann über die Jahre hinweg genau, den Asphalt so sprengen kann, sowas passiert auch in einer Motorradkette.
Genau, und die Isländer, die beim Winterfahren, also wir haben so einige kennengelernt, die mit den richtig großen Spikes auf Eisseen fahren, die haben gar keine, also die haben Ketten, da sind gar keine Nummerierungen drin, damit sich überhaupt da gar kein Wasser reinsetzen kann.
Ach so, in dieser Nummerierung hat sich
genau,
das Wasser fest.
Und das führt dann zu Mikrorissen und das war auch ein ganz komischer Zackenriss, den ich in der Kette hatte. Also ich bin halt gelernter Mechatroniker, schraube sehr viel an Motorrädern. Das war ein Bruch, den ich noch nie gesehen habe.
Wie fühlt sich das an, wenn plötzlich die Kette reißt? Ist dann einfach nur die Kraft weg vom Motorrad, als ob man
ja,
irgendwie
Kupplung ziehen würde? Also du trudelst halt aus. Das Problem ist eben, auf Island mit Seitenwind brauchst du eigentlich immer Stützgas. Wie auch immer, ob das Stützgas jetzt bei 90 ist oder wo auch immer, du trudelst einfach aus und musst stehen bleiben. Ne? Und es gibt eigentlich Seitenwind, da kannst du teilweise nicht stehen bleiben. Da war das auch schon ein bisschen kritisch. Ja, du rollst dann einfach daher und es passiert einfach nichts mehr.
Ja, das war für mich in dem Moment, dachte ich, was kommt mir da entgegengeflogen? Die ist ganz knapp links an mir vorbeigeflogen. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, also, was war das, deine Kette? Ja, habe ich das Nicken von vorne gesehen. So gut, dann lässt du langsam mal ausrollen. Bin hinterher, Kette erstmal liegen lassen, habe dann versucht zu wenden, was bei dem Wind auch nicht immer einfach ist. Den Kette eingesammelt, sie wieder geholt. Und dann war ich glücklich, dass ich doch mein dickes Seil mitgenommen habe.
Genau, du hast gefragt, soll ich das Seil mitnehmen? Ich habe gesagt, auf jeden Fall, wenn wir uns abschleppen müssen. Bei dem Kettenriss ist das so, ich habe Glück gehabt, ich habe meine dicke Mütze in der Seitentasche gehabt. Die hat die Mütze ordentlich zerdötzt, sonst wäre es mein Bein gewesen. Na, also
das
wir
heißt,
haben
die
mehr
Kette
Glück
ist,
als
ist an der Seite an dein Bein hochge.
Genau, genau, hat mir unten das ganze Heck zerschlagen. Also man kann, wenn das Motorrad da wäre, ist leider noch auf dem Schiff, kann man bis zum Motorsteuergerät durchgucken und dann noch so ein bisschen auf die Platine. Ja. Hat, aber zum Glück hat das Motorrad gehalten, es ist nichts passiert und du hast mich dann abgeschleppt. Umlenkpunkt war dann mein Sturzpad. Ne? Also Sturzpads sind super geil, auch wenn die meisten sagen, ist hässlich. Nein, nimm Sturzpad. Umlenkpunkt und dann mit der Hand festgehalten und bei Gegenwind wieder zurückgeschleppt.
Also unter diesen Bedingungen, die der gerade beschreibt, Schnee, Eis, Wind, es ist schweinekalt und dann ein Motorrad mit einem Motorrad abzuschleppen.
Ja, und jetzt kommt das Highlight. Das ist wahrscheinlich eins der besten Dinge, die uns passiert sind.
Genau.
Weil die Leute, die wir durch diese Nummer kennenlernen konnten und wo wir überall dann noch hingekommen sind, wäre halt ohne das nicht passiert.
Das haben euch Leute geholfen?
Genau, also ich wollte mein also das Problem ist eben, abgeschleppt zu werden und dann um die Ecke zu fahren. Und dann auf Eis um die Ecke zu fahren. Das Problem ist halt keine Abschleppstange, sondern immer nur ein Seil, was dann zerrt. Und ich habe gedacht, nach 20 Kilometern, meine Hand ist ab. Ne? Also die war auch ordentlich blau die nächsten paar Tage. Zumindest habe ich gesagt, so, ich schiebe jetzt um die Ecke auf die Tankstelle. Hält ein Transporter, sagt, ja, warte, ich habe ein Kettenschloss. Da kam er um die Ecke, hat ein Kettenschloss vorbeigebracht. In der Zwischenzeit musste ich noch arbeiten und ein Meeting abhalten. War auch ganz spannend. Also Joel das Kettenschloss genommen. War um die Ecke auf Eis. Also Motorrad schieben auf Eis. Geile Geschichte. Wirklich, das ist so, das ist wie mit einer Schnecke joggen. Ne? Genauso schnell.
Ich würde einfach sagen, lass das Ding liegen, warte mal bis zum Frühling.
Nö, wir wollten ja weiterfahren. Dann habe ich versucht, das Kettenschloss einzubauen. Hat auch alles soweit gut funktioniert. Kette eingefädelt, Kettenschloss eingebaut.
Also Kettenschloss aber, so mit Niete oder wie?
Nee, ja, genau, das war eins zum Nieten.
Ja.
Blöderweise sind bei denen die Kettenschlosser noch extrem strang. Das heißt also, die Zangen, die wir mit hatten, nicht ausreichend. Dann kam der nette Herr nochmal wieder, der das Kettenschloss gebracht hat, mit Schweißerzangen, also wirklich die Klemmzangen, die, weiß ich nicht, können 4-5 Tonnen können die drücken. Damit ging es dann. Und dann so, wir haben kein Kettennietgerät, was machen wir? Ah ja, komm, schlagen wir platt. Platt geschlagen, dann habe ich überlegt, setze noch einen Schweißpunkt drauf, das sieht alles nicht so geil aus, weil ich hatte 5,25er Ketten drin, das ist eine breite Kette und habe eine 5,20er Kettenschloss reingesetzt, das ist eine schmale Kette. Ohne Ohrringe, ohne alles, da wird mich jeder erschlagen, aber Hauptsache die Karre läuft. Schweißpunkt draufsetzen, ja, nein. Dann habe ich mal kurz überlegt, war in einer Autoschlosserei, habe mir die Zange angeguckt, richtig verbogen. Da habe ich gedacht, wenn ich hier jetzt einen Schweißpunkt draufsetze, schweiße ich einfach die ganze Kette, da geht gar nichts mehr. Probieren wir so. Und dann sind wir so wieder zurückgefahren Richtung Selfoss. Da haben wir dann ein Kettenglied bekommen bei dem einzigen Triumphhändler auf Island.
Das heißt, an der Stelle, wo man eigentlich sagen würde, hey, Kette gerissen in Island, da ist die Reise vorbei. Habt ihr das noch irgendwie hingekriegt, diese Kette wieder zu flicken?
Genau.
Also genau. Und nicht nur das, die Kette wieder geflickt, mal eben an der Tankstelle bei Kälte, bei den Umständen.
Ah ja, da hatte ich das zweite Mal kalte Hände.
Ja, genau. Wir haben auch die Etappe, wir sind bis etwas hinter Högen gekommen. Das ist im Südosten. Sind wir dann die ganze Strecke zurück nach Selfoss, wo wir, ich glaube, fast eine Woche hingefahren sind, haben wir dann in 2,5 Tagen wieder zurückgemacht. das war aber auch der Hinweg, da war ich schon an meiner Grenze. Das heißt, wir haben einfach nochmal eine Schippe draufgelegt, haben durchgezogen, wieder zurück.
Dein Blick war genial, wo ich gesagt habe, also wir müssen auf jeden Fall wieder zurück.
Yay, gleiche Strecke normal. Und dann, ja, aber mit der Aussicht, okay, da ist die höchste Wahrscheinlichkeit, da wussten wir es noch nicht, dass wir in Selfoss Reykjavik irgendwo dieses Kettenschloss kriegen. Und bis wir dann da waren, hatte sich schon alles ergeben. Und
genau,
hatte sich halt über Facebook und Co. halt auch rumgesprochen und dadurch hatten wir den Kontakt in Selfoss.
Genau, nach einem Tag haben die uns gesagt, ja, wir haben ein Kettenschloss ausfindig gemacht. Also die ganze Facebook-Community hat überall geguckt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Garagen auf den Kopf gestellt wurden, um für uns ein Kettenschloss zu finden. Aber ich glaube, 20.000 Isländer kennen uns jetzt.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder isländische Motorradfahrer weiß von uns. Definitiv.
Was für eine unglaubliche Geschichte. Ihr Lieben, ihr wart dort, seid frisch zurückgekommen, habt einen Film gedreht, habt also auch ganz viel Material dabei, was wahrscheinlich jetzt so in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch verarbeitet wird.
Und genau, es kommen noch psychologische Gespräche dazu.
Ja,
also es,
okay.
Halt, es kommen noch psychologische Interviews dazu, weil es halt ein Film wird, der auch fachlich korrekt aufgebaut sein soll. Und dann Richtung Spätsommer, Herbst oder
ja,
so.
Ja, also Sommer ist angesetzt, pauschal erstmal ganz grob offen gehalten. Es sind 6,5 Terabyte Material geworden, was alles erstmal gesichtet werden muss und so weiter. Plus dann noch die Interviews, die gemacht werden müssen und so weiter. Das Ganze wird ein bisschen dauern, bis das geschnitten ist.
Wo kann man das sehen, wo kann man euch finden?
Also hier erstmal in Halle 5, Stand 530, da wo es gelb leuchtet. Da könnt ihr auch fragen, was wir generell machen. Es geht ja für uns bald auf die nächste Charity-Tour.
Ja, der Stand von Heels on Wheels.
Genau, Marokko geht es demnächst weiter. Da könnt ihr mal fragen, was wir machen. Und da kriegt ihr auch alle Informationen zu Joel's Wonderland, wo ihr den Film vorbestellen könnt, was wir mit dem Film vorhaben, Kinotour.
Genau, bei mir auf der Webseite kann man den Film schon vorbestellen. Wir haben,
Joel's Wonderland.
Genau, joelswonderland.de/Island. Da findet man auch alle Infos zur Island-Reise.
Oder bei uns auf den Kanälen, Heels
genau,
on Wheels.
Da wir machen ist die der Heels on Wheels Kanal verlinkt.
Genau.
Auch die Spendenseite. Wir sammeln ja für den BBUD, den Bundesverband für Burnout- und Depressionshilfe. Da gibt es auch direkt einen Spendenlink, PayPal-Link oder Bankadresse.
Alles klar. Diesen Podcast, den wir hier aufnehmen, findet ihr auf pegasoreise.de, dem Motorradreise-Podcast. Ich danke ganz herzlich, dass wir hier auf der Bühne von Motorradabenteuer sein können. Ganz herzlichen Dank vor allem an den Andreas Hülsmann, der das hier organisiert hat. Danke an euch für die Aufmerksamkeit. Danke Joel, danke Irene. Und ich glaube, jetzt wäre es Zeit für einen richtig guten Applaus, oder?
Pegasoreise.de